SWR 2.
Gibt es gute Gentech-Pflanzen? Das ist die Frage heute im Kontext. Gentech-Pflanzen haben einen schlechten Ruf. Sie gelten als überflüssig und mit Risiken behaftet. Doch die Befürworter sagen, die Gentechnik entwickle sich so rasant, dass sie bald eine echte Option sein könnte, auch für die Schweiz. Verfeinerte Methoden und umweltfreundliche Anwendungen seien in Entwicklung und würden die grüne Gentechnik bald in eine neue Ära katapultieren. Was ist dran an diesen Versprechungen? Das wollte Odette Frey wissen.
Cesare Gessler beißt in einen Gala-Apfel.
Ich persönlich habe den Gala gern. Ich finde ihn sehr attraktiv farblich. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt eigentlich, die farbliche Attraktivität. Er ist ziemlich neutral, würde ich sagen. Es kann niemand sagen, wo den Gu habe ich nicht gern. Er ist relativ süß, also Kinder haben ihn genauso gern. Und er, was eben viel wichtiger ist, noch als fast Geschmack, man kann ihn lang konservieren.
Der ideale Apfel also. Oder fast. Die Sorte Gala ist nämlich sehr anfällig auf bestimmte Krankheiten. Das will Cesare Gessler mit Hilfe der Gentechnik ändern. Der Wissenschaftler der ETH Zürich führt mich über eine schmale Wendeltreppe zu seinen Gewächshäusern. Mit Zoccoli, grauem Bart und einem Büro voller Zigarrengeruch strömt der Tessiner Cesare Gessler Gemütlichkeit aus. Doch wenn er über seine Forschung spricht, ist fertig gemütlich. Denn er hat eine Idee. Die ist ihm wichtig und sie setzt ihn dem Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit aus. Na, zeigst du wieder mal einer Journalistin deine Apfelbäume? Witzelt ein Kollege von Cesare Gessler, an dem wir uns auf der Wendeltreppe vorbeiquetschen. Cesare Gessler will Apfelbäume gentechnisch so verändern, dass sie resistent gegenüber dem Apfelschorf werden. Eine Krankheit, welche die Äpfel mit rauen, braunen Flecken übersät.
Wir wollen ein Produkt herstellen, das etwas bringt.
Etwas bringt. Nicht nur für die Saatgutindustrie wie bisherige Gentech-Pflanzen, sondern für die Umwelt. Weil weniger Pestizide gegen den Apfelschorf eingesetzt werden müssen. Gleichzeitig, so hofft Cesare Gessler, wird seine Art der Gentechnik bei den Konsumenten nicht auf Ablehnung stoßen. Denn er setzt auf eine neue Methode von Gentechnik. Eine Gentechnik, die sich stärker an der Natur orientiert als die herkömmliche, die heute in Ländern wie den USA, Kanada und Spanien zum Einsatz kommt, etwa beim gentechnisch veränderten Mais, der mit Hilfe eingeschleuster Bakteriengene Insekten bekämpft. Wie die neue Gentech-Methode funktioniert und welche Fragen sie aufwirft, das hören wir später in der Sendung. Noch gibt es die neuen Gala-Äpfel von Cesare Gessler nicht zu kaufen. Noch sind sie Zukunftsmusik. Die heutige Pflanzengentechnik und ihre Produkte, die bereits auf dem Markt sind, die genießen in der Schweiz keinen guten Ruf. Es gibt weltweit nur zwei wirklich verbreitete Anwendungen, nämlich insektenresistente Pflanzen wie BT-Mais und herbizidtolerante Pflanzen wie Raps und Baumwolle. Gentech-Gegner befürchten Risiken, wenn diese Pflanzen hierzulande wachsen würden und kaum jemand sieht in ihnen einen Nutzen. Zur hiesigen Landwirtschaft, die auf Kleinräumigkeit und Nachhaltigkeit ausgerichtet ist, passen die Gentech-Hochleistungspflanzen aus den Labors der transnationalen Agrofirmen nicht. Da sind sich sogar viele Gentech-Befürworter mit den Gegnern einig. Nicht einmal Geld lässt sich mit Gentech hierzulande wirklich verdienen. Das Nationale Forschungsprogramm 59 zu Nutzen und Risiken von gentechnisch veränderten Pflanzen, das diesen Sommer vollendet wurde, kommt zum Schluss.
Der wirtschaftliche Nutzen der grünen Gentechnik ist unter den heutigen Bedingungen der Schweizer Landwirtschaft bescheiden.
Und auch für die Konsumenten und die Umwelt ist kein wirklicher Nutzen auszumachen. Weder schmecken Gentech-Pflanzen besser, noch sind sie billiger oder schonen die Umwelt. Das derzeit gültige Anbaumoratorium für Gentech-Pflanzen in der Schweiz gereicht also weder Bauern noch Konsumenten zum Nachteil. Soweit die Bilanz für die Gegenwart. Die Zukunft aber, die könnte ganz anders aussehen. Das sagen viele Befürworter der Pflanzengentechnik. Dirk Dobelare, der Präsident des Nationalen Forschungsprogramms NFP 59, sagt:
die Technologie entwickelt sich dermaßen rasant, dass man jetzt verschiedene Eigenschaften, die einen Vorteil bringen können, auch zum Teil ökologische Eigenschaften, dass man die einsetzen kann und eigentlich die Produktionskosten aber auch umweltgerechter eingesetzt werden können. Das ist ein Nutzen, ein direkter Nutzen.
Diese Auffassung teilt auch das Bundesamt für Landwirtschaft. In einem Begleitwort zum Forschungsprogramm 59 schrieb es:
In absehbarer Zukunft werden gentechnisch veränderte Pflanzen und Produkte auf dem Markt sein, die dem Konsumenten klar erkennbare Nutzen und Mehrwerte aufzeigen. Das lassen intensive Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten vermuten.
In absehbarer Zukunft also soll sie anbrechen. Die Ära der nützlichen, sinnvollen und guten Pflanzengentechnik. Doch stimmt das wirklich? Lucius Tamm, Agronom am Forschungsinstitut für biologischen Landbau, dem FIBEL in Frick, hat einen Blick in die Kristallkugel geworfen. Zusammen mit Kollegen durchforstete er verschiedene Datenbanken, sprach mit Experten und analysierte die Entwicklungspipelines von großen Firmen wie Syngenta und Monsanto. Das Ziel, herauszufinden, an was für Gentech-Pflanzen zurzeit gearbeitet wird.
Also wir haben uns ja aufgemacht, um die Studie so aufzustellen, dass wir die Pflanzen nehmen, die realistischerweise in den nächsten 10 Jahren verfügbar sein könnten und die relevant sind für die Schweiz.
Dabei stieß Lucius Tamm vor allem auf alte Bekannte.
Die Hauptsache sind Herbizidtoleranz als Eigenschaft, dann natürlich die BT, also Insektentoleranz, BT-Mais ist ja das Thema, oder BT-Soja.
BT-Pflanzen sind Gentech-Pflanzen, die mit Hilfe eines eingebauten Bakteriengens ein Insektengift herstellen. Herbizidtolerante Pflanzen, die vertragen große Mengen an bestimmten Herbiziden, sodass die Unkrautbekämpfung für den Bauern einfacher wird. Diese beiden Pflanzentypen wachsen heute auf über 160 Millionen Hektaren weltweit. Und BT und Herbizidtoleranz werden in immer mehr Pflanzen in immer neuen Kombinationen eingebaut. Doch all diese Pflanzen, die voraussichtlich in den nächsten 10 Jahren marktreif sein werden, würden für die Schweiz keine nennenswerten Vorteile bringen. Lucius Tamm sagt:
Dann haben wir nicht mehr allzu viel als Eigenschaften gefunden. Ein paar wenige Krankheitsresistenzen, wie zum Beispiel gegen die Kraut- und Knollenfäule, das ist ja die Kartoffelsorte, die öfters im Gespräch ist. Und dann wurde es arg dünn.
Wenig wirklich Neues hat Lucius Tamm für die nächsten 10 Jahre also ausgemacht. Immerhin, krankheitsresistente Kartoffeln. An diesen forschen die Gentechniker und diese wären für die Schweiz tatsächlich potenziell interessant. Außerdem ist die Kartoffelforschung schon weiter gediehen als die Apfelforschung von Cesare Gessler, von der wir zu Beginn der Sendung gehört haben. «500.000 Tonnen Kartoffeln werden in der Schweiz jedes Jahr geerntet. Das ist zwar nur noch gut halb so viel wie vor 40 Jahren, aber noch immer essen Herr und Frau Schweizer gerne Rösti oder Gschwelti. Es wird leicht mehr Kartoffeln konsumiert als Teigwaren und sehr viel mehr als Reis. Doch der Kartoffelanbau hat ein Problem. Die Pflanzen sind anfällig auf Krankheiten. Besonders der Pilz Phytophthora infestans macht den Bauern zu schaffen. Er löst die gefürchtete Kraut- und Knollenfäule aus. Zuerst werden die Blätter braun, dann die Knollen. Der Pilz wurde Mitte des 19. Jahrhunderts nach Europa eingeschleppt. Er verursachte damals die große Hungersnot in Irland, der 1 Million Menschen zum Opfer fielen und die 2 Millionen Iren und Irinnen zur Auswanderung zwang. Heute sind die Folgen weniger dramatisch, denn es gibt Fungizide und ausgeklügelte Frühwarnsysteme. Doch die Bekämpfung kostet den Bauern viel Zeit und Geld, sagt Thomas Hebeisen, zuständig für die Kartoffelsortenprüfung hierzulande bei der Eidgenössischen Forschungsanstalt Agroskop Reckenholz.
Wenn die Krautfäule etabliert ist, muss er immer wieder behandeln. Das ist so in so einem Rhythmus 6 bis 10 Tage je nach Witterung. Und es ist klar, faule Knollen kann sich der Produzent nicht erlauben, weil die nicht lagerungsfähig sind.
Wegen der Kraut- und Knollenfäule wird viel Chemie gespritzt im Kartoffelbau. Das gilt auch für den Biolandbau. Zwar dürfen Biobauern keine künstlichen Fungizide einsetzen, doch Kupfer ist zugelassen. Reichert sich das giftige Kupfer jedoch im Boden an, leiden die Artenvielfalt und die Bodenfruchtbarkeit. Pro Hektar und Jahr dürfen Biobauern 4 Kilogramm Kupfer ausbringen, um dem Pilz Herr zu werden. Schlägt die Krautfäule aber besonders stark zu, so wie 2012, reicht das nicht. Thomas Hebeisen.
Das hat man in diesem Jahr gesehen, im biologischen Anbau, wo diese Fungizide nicht zur Verfügung stehen, hat es sehr tiefe Erträge gegeben, weil eben die Blattfläche sehr früh vernichtet worden ist und die Pflanzen daher auch kein Knollenwachstum im gewünschten Maße zeigen konnten.
Knapp 20% weniger Biokartoffeln als sonst wurden dieses Jahr wegen der Kraut- und Knollenfäule geerntet. Theoretisch ist gegen die Pilzkrankheit ein Kraut gewachsen. Die herkömmliche Züchtung hat Kartoffelsorten geschaffen, die dem Pilz natürlicherweise widerstehen. Sie heißen zum Beispiel Matilda oder Naturella. Doch diese werden kaum oder überhaupt nicht angebaut. Auch nicht im Biolandbau.
Meist hatten die einen oder zwei gravierende Nachteile. Zum Beispiel hatten sie raue Schalen, eine ungenügende äußere Knollenqualität oder eine ungenügende Speisequalität, Grünschaligkeit oder solche negative Aspekte. Und daher sind sie eben auch nicht in den Anbau gekommen.
Einen Strich durch die Rechnung machen den Züchtern auch andere Krankheiten. So sind herkömmlich gezüchtete Kartoffeln, die resistent gegenüber der Kraut- und Knollenfäule sind, oft anfällig auf Viren. Steigt der Bauer also auf solche Kartoffeln um, kommt er sozusagen vom Regen in die Traufe. Für den Kartoffelexperten Thomas Hebeisen ist daher klar, eine gentechnisch veränderte Kartoffel, die pilz- und virenresistent ist, dabei gut schmeckt und alle Qualitätsanforderungen erfüllt, wäre ein echter Gewinn für den Schweizer Kartoffelanbau.
Das könnte wirklich eine Verbesserung bringen, wenn die Akzeptanz da wäre und man könnte sich vorstellen, dass so etwas eher akzeptiert wird, weil es eben einen großen Nutzen aufweist.
Die Akzeptanz der Gentech-Pflanzen ist der Dreh- und Angelpunkt. Sie beschäftigte in diesem Jahr auch die deutsche Chemie- und Agrofirma BASF. BASF hatte Ende 2011 die EU-Zulassung für eine gentechnisch veränderte Kartoffel beantragt. Fortuna heißt die Speisekartoffel, die gegen die Kraut- und Knollenfäule resistent ist. Doch bereits im Januar 2012 machte die Firma eine Kehrtwende.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
BASF gibt den europäischen Markt für gentechnisch veränderte Pflanzen weitgehend auf. Der Chemiekonzern kündigte an, die Zentrale der zuständigen Unternehmenstochter von Rheinland-Pfalz in die USA zu verlagern. Außerdem solle die Entwicklung aller Produkte gestoppt werden, die ausschließlich für den europäischen Markt bestimmt sind. Das Unternehmen begründete den Schritt mit der fehlenden Akzeptanz der sogenannten grünen Gentechnik.
Die grüne Gentechnik hat nicht nur in der Schweiz, sondern fast in ganz Europa einen schweren Stand. Dazu beigetragen hat auch das Geschäftsgebaren von Großfirmen, die sich oft Monopole über bestimmte Gene oder Pflanzen sichern. Die niederländische Regierung will dem nun entgegenwirken. Sie finanziert ein Gentech-Kartoffelprojekt. Entwickelt werden die Kartoffeln, die gegenüber der Kraut- und Knollenfäule resistent sind, ausschließlich mit öffentlichen Geldern. Und die verwendeten Gene können dereinst nicht zum Alleinbesitz einer Firma werden, sagt der Projektleiter Anton Haverkort.
Wir werden nicht zulassen, dass eine einzige Firma die Gene exklusiv nutzen wird. Wir werden die Lizenzen für die Gene an mehrere Firmen gleichzeitig vergeben. So wollen wir verhindern, dass eine einzelne große Firma, zum Beispiel Monsanto, die Gene aus strategischen Gründen monopolisiert.
Auch kleine und mittelgroße Saatgutfirmen sollen die Gene dereinst nutzen können. Das auf 10 Jahre angelegte Projekt befindet sich in der Halbzeit. Bisher seien die Resultate gut. In den Feldversuchen zeige sich, dass die Gentech-Kartoffeln tatsächlich resistent sind.
Like a checkerboard, you see brown and dead plots among lively, very green plots.
Die Felder sehen im Frühling aus wie Schachbretter. Grüne, gesunde Pflanzen wachsen zwischen braunen, toten, die von der Krautfäule befallen sind. Es ist wirklich ein enorm großer Unterschied zwischen den Pflanzen, welche die Resistenzgene enthalten, und jenen, welche sie nicht enthalten.
Die Technologie sei im Prinzip fertig, sagt Projektleiter Haverkort. Sie könne innerhalb eines Jahres bei verschiedenen bestehenden Kartoffelsorten eingesetzt werden. Das ist ein Vorteil der Gentechnik. Die gewünschten Eigenschaften können in bestehende Sorten eingeschleust werden. Anders bei der konventionellen Züchtung. Sie kreiert jeweils völlig neue Kartoffelsorten, die sich etwa im Geschmack stark von den Elternsorten unterscheiden und von den Konsumenten dann möglicherweise nicht akzeptiert werden. Gerade was Kartoffeln angehe, sei der Markt konservativ. Konsumenten wie Bauern seien sehr sortentreu, sagt Anton Havakort.
Bintje zum Beispiel ist eine sehr populäre Sorte, die schon über 100 Jahre alt ist und die oft für Pommes frites verwendet wird, zum Beispiel bei McDonald's. Die lässt sich nicht so leicht ersetzen. Mit unserer Technik können wir die Resistenzgene in Bintje einführen und es ist danach immer noch eine Bintje-Kartoffel. Einfach eine, die resistent ist gegenüber der Kraut- und Knollenfäule.
Das niederländische Projekt ist nicht nur besonders, weil es mit öffentlichen Geldern mehr oder weniger pfannenfertige Kartoffeln entwickelt, sondern auch die Art der Gentechnik ist besonders. Die fremden Gene, die in die Kartoffeln eingeführt werden, stammen nämlich allesamt aus Kartoffeln. Und zwar aus mexikanischen Wildkartoffeln.
Als Quelle für die Gene benutzen wir nur solche Pflanzen, die sich auch natürlicherweise kreuzen könnten mit den verwendeten Kartoffelsorten. Das ist unser Prinzip. Es entstehen also keine transgenen Kartoffeln, die Gene aus völlig anderen Pflanzenarten enthalten oder sogar aus Insekten oder Bakterien. Es sind nur Kartoffelgene, von denen wir ausgehen und am Schluss haben wir einfach Kartoffeln mit neuen Kartoffelgenen.
So we start with potato, apply genetic modification in the laboratory, but we also end with potato.
Diese Art der Gentechnik nennt sich Cis-Gentechnik. Im Unterschied zur herkömmlichen Transgentechnik, bei der Gene aus Bakterien oder Tieren in Pflanzen eingefügt werden. Cis-Pflanzen enthalten also nur Pflanzengene. Sie enthalten außerdem keine Antibiotika- oder Herbizidresistenzgene, wie man sie in den normalen Transgentech-Pflanzen oft findet. Die Cis-Gentechnik ist ein Mittelding zwischen klassischer Züchtung und konventioneller Gentechnik. Und sie kombiniert die Vorteile von beiden Ansätzen. Sie ist so natürlich wie Züchtung, dabei aber so schnell und sortenbewahrend wie konventionelle Gentechnik. Zurück an die ETH Zürich. Hier im Apfellabor von Cesare Gessler wird ebenfalls Cis-Gentechnik eingesetzt. Das war nicht immer so. Als Cesare Gessler im Jahr 2000 begann, Gala-Äpfel gentechnisch zu verändern, nutzte er dazu Gene aus Viren und Bakterien.
Wir haben dann so Mitte 2005, 2006, 2007 haben wir gefunden, das sei nicht eine gute Lösung und haben eigentlich gesagt, wir wollen keine fremden Gene mehr darin und haben die sogenannte Cis-Gentechnologie weiterentwickelt mit unseren Kollegen von Holland.
Dazu beigetragen hat auch die skeptische Stimmung in der Bevölkerung.
Rein schon ethische Aspekte könnte man sagen oder potenzielle Gefährdung, wobei ich die Gefährdung nicht definieren kann, weil ich kenne sie auch nicht, aber man redet immer, man will diese Fremdgene nicht darin, also okay, wir haben eigentlich einen Willen von anderen Leuten, die sagen, wir wollen keine Fremdgene entsprechen wollen.
Cesare Gessler entspricht nicht dem Klischee des technologieverliebten Laborbiologen. Als jemand, der im Herzen ein Alt-68er und Umweltschützer geblieben ist, beschrieb ihn der Tagesanzeiger. Die heute allgegenwärtigen Pestizide, etwa im Apfelanbau, sind für Cesare Gessler mit Umweltschutz nur schlecht vereinbar, trotz der gesetzlichen Höchstwerte, die für Pestizide gelten.
Interessanterweise, das Gesetz geht immer auf einen Rückstand von einem Pestizid. Sie können fünf verschiedene Pestizide haben. Wir wissen nicht, was die Summe solche Pestizide eigentlich ausmacht. Ich war beeindruckt als junger Student von dem Buch von Rachel Carson, Silent Spring.
Die US-Autorin Rachel Carson rüttelte vor 50 Jahren die amerikanische, aber auch die europäische Öffentlichkeit auf. Sie warnte vor den gesundheitlichen und ökologischen Folgen der Pestizide, von deren Harmlosigkeit man damals noch überzeugt war.
Auch DDT war alles nur gut, an und dazumal.
Heute gilt: Je weniger Pestizide die Bauern versprühen, desto besser.
Es sind synthetische Produkte, die wir in die Natur ausbringen, die nicht vorhanden sind. Also lieber ein Apfel-Cis-Gen, wo ein Produkt, das man schon x-mal gegessen hat, in einen normal gezüchteten Apfel hinausbringen, als ein Pestizid.
Cis-Gen-Äpfel sind für Cesare Gessler also klar die umweltfreundlichere Variante als gewöhnliche Äpfel. In den letzten Jahren hat er nun, ähnlich wie die Kartoffelforscher in den Niederlanden, Resistenzgene von wilden Sorten in Kultursorten eingeschleust, nämlich von Wildäpfeln in Galaäpfel. Die ersten cis-genetisch veränderten Galabäume aus Zürich wachsen zurzeit in den Niederlanden in einem Freilandversuch. Noch tragen sie keine Früchte, aber die Blätter zeigen bereits, dass die gentechnisch veränderten Bäumchen Abwehrkräfte gegen den Apfelschorf besitzen.
Wir waren letzten Sommer am Auswerten, das ist sehr schön gewesen, eigentlich erstaunlich schöne Resultate bekommen. Der Befall war massiv niedriger, gegen null tendierend, auf diesen cis-genen Bäumen.
Gibt es cis-gene resistente Galaäpfel also bald beim Großverteiler? Nein. Eine Kommerzialisierung seiner Äpfel sei sehr unwahrscheinlich, sagt der ETH-Forscher. Denn anders als bei kurzlebigen Nutzpflanzen wie Weizen, Mais, Kartoffeln oder Soja, lässt sich mit Obstbäumen kein Profit machen. Diese werden einmal vom Bauern gekauft und stehen dann über Jahre in den Plantagen. Großfirmen haben deshalb kaum Interesse an gentechnisch veränderten Obstbäumen. Und die Zulassungshürden für die Cis-Apfelbäume seien in der Schweiz enorm hoch. Und damit teuer, sagt Cesare Gessler. Denn die Cis-Gentechnik wird vom Gesetz gleich behandelt wie herkömmliche Trans-Gentechnik. Die Zulassung einer Cis-Apfelsorte würde den Gesuchsteller daher wohl viel Geld kosten.
Das lohnt sich gar nicht. Also können wir die ganze Sache vergessen.
Trotzdem treibt Cesare Gessler sein Projekt mit den Cis-Äpfeln voran. Denn sowohl er als auch die niederländischen Kartoffelforscher hoffen auf eine Gesetzesänderung. Dass nämlich die Cis-Gentechnik vom Gesetzgeber in Zukunft als eine andere Form der Gentechnik eingestuft wird als die herkömmliche Trans-Gentechnik und so die Zulassungshürden und Kosten sinken. Das Argument lautet wie folgt. Es brauche keine strikt geregelte Zulassung, da die Risiken der Cis-Gentechnik gering seien. Zu diesem Schluss kam Anfang des Jahres auch eine Expertengruppe der Europäischen Lebensmittelbehörde EFSA. Die Risiken der Cis-Gentechnik seien die gleichen wie jene der konventionellen Züchtung, so das Gremium, da keine fremden Gene eingeführt werden. Dieses Argument sei prüfenswert, findet Markus Kellerhals von der Eidgenössischen Forschungsanstalt Agroskop Wädenswil.
Weil das vielleicht doch eine andere Kategorie ist, als man das bisher gekannt hat. Es ist natürlich effektiv auch Gentech, aber Gentech wird halt von den meisten Leuten einfach in eine bestimmte Ecke gestellt und man ist selten bereit, da dann zu nuancieren.
Markus Kellerhals ist Apfelzüchter. Mit klassischen Methoden entwickelt er in jahrzehntelanger Arbeit neue Apfelsorten. Etwa die schorfresistente Sorte Galiva, eine Kreuzung aus Gala und einem anderen Apfel. 20 Jahre dauerte die Entwicklung von Galiva. Das Projekt begann 1992 mit Tausenden von Sämlingen. Und erst letzten Winter kamen die ersten Galiva-Äpfel in den Verkauf.
Bei Galiva ging es im Wesentlichen darum zu schauen, gibt es einen süßen Apfel mit Schorfresistenz.
Die übrigen schorfresistenten Äpfel, die heute auf dem Markt sind und die konventionell gezüchtet wurden, etwa Topaz, sind eher säuerlich. Im normalen Anbau machen sie nur rund 5% aus. Im Biolandbau immerhin kommen solche schorfresistenten Äpfel zum Einsatz. Fast 40% der Bioäpfel besitzen eine Schorfresistenz, die durch klassische Züchtung eingekreuzt wurde. Im Gegensatz zu den Kartoffeln leistet die klassische Apfelzüchtung also durchaus einen wichtigen Beitrag bei der Krankheitsbekämpfung und kann Sorten herstellen, die vom Markt auch aufgenommen werden. Braucht es also die Gentechnik, die Cis-Gentechnik bei Äpfeln überhaupt? Der Apfelzüchter Markus Kellerhals findet es falsch, die beiden Methoden, Gentechnik auf der einen Seite und klassische Züchtung auf der anderen Seite, gegeneinander auszuspielen. Beide sollen vorangetrieben werden, sagt er, etwa auch um eine zweite Apfelkrankheit, den gefürchteten Feuerbrand, zu bekämpfen. Sowohl Markus Kellerhals als auch Cesare Gessler arbeiten zurzeit an feuerbrandresistenten Apfelsorten. Der eine mit klassischer Züchtung, der andere mit Cis-Gentechnik.
Also ich denke, das eine tun, das andere nicht lassen. Und man wird sehen, ob die Cis-Genetik sich durchsetzen wird oder gewisse Aspekte abdecken kann. Also ich denke, es gibt verschiedene Schienen und das sollten wir auch verschiedene Schienen verfolgen.
Auch in Frick, am Forschungsinstitut für biologischen Landbau, dem FIBEL, verfolgt man die CIS-Forschung von Cesare Gessler an der ETH mit Interesse. Biolandbau-Experte Lucius Tamm, den wir am Anfang der Sendung schon gehört haben, sagt:
Ich finde es, also jetzt als Wissenschaftler gesprochen, finde ich es ein hochinteressantes Projekt. Und es ist auch eines derjenigen, die modern sind im Sinn davon, dass die Leute, die daran gearbeitet haben, das Problem von Anfang an wirklich auch kannten. Es sind Phytopathologen, also Leute, die sich jahrelang mit Schorf beschäftigt haben und die Krankheiten und die Pflanze rückwärts und vorwärts kennen und die Biologie davon. Und die haben dann zusätzlich zu anderen Geschichten sich mit Gentechnik angefangen zu beschäftigen und das als zusätzliches Tool, also Werkzeug eingesetzt. Von daher sind die Chancen, dass es etwas Vernünftiges dabei herauskommt, rein technisch gesehen, sind deutlich besser, als wenn man ein Gentech-Experte ist und sich überlegt, was könnte ich mir denn als nächstes vorknöpfen.
Ob etwas Vernünftiges herausschaut und Cesare Gesslers Skala-Äpfel alle Tests bestehen, ist noch offen. Noch wird die Technologie ständig verfeinert. Offen ist auch, ob die Konsumenten tatsächlich bereit sein werden, zwischen Cis-Gentechnik und Trans-Gentechnik zu unterscheiden. Die rosige Zukunft der grünen Gentechnik ist noch weit davon entfernt anzubrechen. Für die nächsten Jahre werden die Produkte aus den Genlabors dem ähneln, was heute schon auf amerikanischen und chinesischen Feldern wächst und was für die Schweiz von begrenztem Nutzen ist. Noch sind die Zukunftsversprechungen also vor allem eins – Versprechungen. Sollten sie Realität werden, braucht es noch viel Forschungs- und auch Überzeugungsarbeit.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.